Deutschlandfunk Interview.
Fast halb Europa ist von der Dürre bedroht. Auf 17% der Fläche sei der Zustand bereits alarmierend. Dieses Ergebnis einer Expertenstudie der EU-Kommission hat gestern für große Aufmerksamkeit gesorgt. Und tatsächlich, wohin man schaut, überall trifft man auf Regionen, die durch die Trockenheit leidet. Die Landwirte ernten signifikant weniger als im Durchschnitt der Vorjahre. Wald- und Buschbrände sind an der Tagesordnung in Spanien, in Frankreich, in Italien, auch in Russland, aber auch in Deutschland. Doch das alles sind Zustände, von denen die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent nur träumen können. Hier herrscht die größte Dürre seit 40 Jahren, betroffen vor allem die Sahelzone, das Horn von Afrika, aber auch Madagaskar. Hier haben die Vereinten Nationen schon im vergangenen Jahr vor einer Hungersnot gewarnt. Mittlerweile hat sich die Lage noch erheblich verschlimmert. Und wir können jetzt sprechen mit Navid Kermani, dem deutsch-iranischen Schriftsteller. Er ist Journalist, wurde mit zahlreichen renommierten Literatur- und Kulturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und für die Wochenzeitung Die Zeit reist er derzeit durch Madagaskar, um zu berichten. Wir erreichen ihn im Isola Nationalpark in Madagaskar. Schönen guten Morgen, Herr Kermani.
Hallo, jetzt höre ich Sie wieder.
Jetzt haben wir Herrn Kermani wieder dran. Ja, Herr Kermani, ich habe Sie gerade eben so ein bisschen anmoderiert. Sie reisen derzeit durch Madagaskar, um über die Lage dort zu berichten. Wenn Sie sich Ihre Reise in die Dürre vor Augen führen, welches Bild ist Ihnen da am stärksten im Gedächtnis geblieben?
Ja, guten Morgen. Also wenn ich ein Bild nehme, so spontan, dann ist es vielleicht ein breiter Fluss, also wirklich so breit wie der Rhein, vielleicht nicht ganz so tief, der vor ein paar Monaten noch Wasser trug und jetzt ist er einfach, oder vor einem Jahr, glaube ich, und jetzt ist er einfach vollkommen ausgetrocknet und es gibt noch ein ganz dünnes Rinnsal und dort sind dann die ganzen Menschen aus der Region versammelt mit Schafherden, Viehherden, und mit vielen, vielen gelben Wasserkanistern, 20 Liter jeweils. Und von dort, dieser eigentlich nicht mehr vorhandene Fluss, versorgt die ganze Region mit Wasser. Und diese Wasserkanister werden dann 2 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer getragen. Manchmal noch mit Viehkarren, wo es noch Vieh gibt. Aber oft eben auch an Stöcken mit 2 Wasserkanister an jeweils einer Seite. Die werden dann auf dem Rücken getragen. Und teilweise, man glaubt es nicht, aber wirklich diese 40 Kilometer, 40 Kilo schweren Wasserkanister dann, die haben es dann verfolgt, 10 Kilometer weit. Also das ist die Wasserversorgung hier in weiten Teilen des Süden Madagaskars.
Wie versuchen die Menschen denn an Wasser zu kommen, abgesehen davon kilometerweit Kanister zu schleppen?
Ja, also sie teilweise flüchten sie auch, also wo es überhaupt kein Wasser mehr gibt. Teilweise holen sie das Wasser, wo es das noch gibt. Sie buddeln Brunnen, aber Grundwasser ist auch immer mehr abgesackt. Man muss sich einfach vorstellen, sie sagten, es sind sogar 7 Jahre mittlerweile, in denen nicht mehr geerntet worden ist, 7 Jahre ohne Ernte. Das hat es in der Erinnerung dieser Menschen noch nie gegeben. Es hat immer Dürren gegeben. Also das ist eigentlich eine fruchtbare Gegend. Die Menschen können sich hier gut selbst ernähren eigentlich. Es gibt Vieh, es gibt Landwirtschaft. Es hat auch früher Dürren gegeben, da sind Menschen gestorben, es gab Krankheiten. Aber 7 Jahre hintereinander, das hat es hier seit Menschengedenken noch nicht gegeben. Und sie sagten das in der Anmoderation, wenn es dieses Jahr wieder nicht regnet, dann droht wirklich eine Menschheitskatastrophe hier im Süden Afrikas und im Süden Madagaskars und wahrscheinlich auch in anderen Teilen Ostafrikas.
Sind die Hilfsorganisationen darauf vorbereitet, Ihrer Eindruck nach?
Also die Hilfsorganisationen, es gab ja die Hungerkatastrophe schon im letzten Herbst, da sind viele Organisationen präsent gewesen. Aber viele haben auch, weil die Krise sich ja in ganz Ostafrika ausgeweitet hat, haben sich auch zurückgezogen. Die sind zwar noch präsent, aber die haben die Versorgung eingestellt. Und ohnehin erreicht diese Versorgung ja nicht alle Menschen. Also dort, wo sie überhaupt hinkommt, dann werden die Bedürftigsten ausgesucht. Das sind dann meistens so 30-40% eines Dorfes etwa, wo dann Tagesstationen berechnet werden, aber wo immer wir hinkamen, wurde diese Hilfe für 30% der Menschen oder 40% der Menschen wurde aufs ganze Dorf verteilt. Das heißt, die haben die Hilfe verteilt. Das heißt, faktisch haben sie nur ein Drittel dieser Hilfe, dieser Tagesration bekommen. Und auch diese Hilfe ist jetzt teilweise eingestellt worden, weil es ja zwischendurch im Frühjahr ein bisschen geregnet hat. Aber dieser Regen wird nicht reichen, um die Ernte im Herbst einzufahren. Das heißt, wenn es jetzt nicht mehr regnet, dann werden hoffentlich wieder die Hilfsorganisationen präsent sein. Nur diese Dürre breitet sich hier in ganz Südafrika aus. Und dann kommen die Lebensmittelteuerung hinzu, die zusätzlichen Transportkosten. Alles ist teurer geworden. Hier in Madagaskar, fast zum Glück, ernähren sich die Menschen sowieso nicht sehr vom Brot. Also es ist eher Reis. Aber diese Krise breitet sich ja aus und entsprechend sind auch die Möglichkeiten der Hilfsorganisationen begrenzt. Und hinzu kommen die Teuerung in der Energiepreise, der Lieferketten und eben auch der Produktion.
Hm. Herr Kamani, wie in vielen anderen Regionen bleibt vielen Menschen nichts anderes übrig, als Holz zu schlagen und zu verkohlen und das dann zu verkaufen, aber mit verheerender weiterer Wirkung.
Absolut, das ist eben auch sichtbar, wo es hier noch Wald gibt. Dann ist eben der einzige mögliche Verdienst, den Wald abzuschlagen. Madagaskar ist ja ohnehin schon massiv betroffen von der Entwaldung. Vor 60 Jahren, bin ich jetzt aus dem Süden in diesen Nationalpark gefahren, durch eine Landschaft. Da war vor 60 Jahren noch alles bewaldet, jetzt ist es komplett dürr. Und im Süden gibt es eben noch Waldgebiete, ein sehr trockener Wald. Und auch hier wird massiv abgeholzt und natürlich, ich habe einen Bauern gefragt oder in einem Dorf, wo dann eben die davon leben, dass sie die Kohle, dass sie das zur Grillkohle, Holzkohle verarbeiten. Und er sagte mir, aber was macht ihr denn, wenn der Wald abgeholzt ist? Wovon sollen denn die Kinder leben? Und er sagte, ich fälle nur die Hälfte meines Grundstücks ab, die andere Hälfte ist für die Kinder. Und dann fragte ich, was machen denn die Kinder, wenn die andere Hälfte abgeholzt sind? Das sind ja auch noch viel mehr. Und dann sagte er, daran will ich gar nicht denken. Mhm. Also, und dann fragte ich aber, um ein bisschen noch zu erklären, was für Menschen das sind. Auf der anderen Seite dieser Straße war ein Nationalpark, wo der Wald noch da war, ein relativ kleines Stück. Und ich fragte, warum denn dieser Nationalpark noch da steht, ob denn niemand hinkommt. Und dann sagte mir dieser vollkommen verarmte, hilflose Bauer, nein, wir würden niemals ein fremdes Grundstück entwalden. Der Wald ist heilig, wir entwalden nur unser eigenes Grundstück. Diese Menschen haben eine wirklich starke Moral, das ist sehr beeindruckend auch.
Trotz der verheerenden Lage dort für die Landwirtschaft und die Bäuerinnen und die Bauern, normalerweise sind gehören Fischer zu denjenigen, denen es dann noch relativ gut geht in so einer Situation, aber auch die, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, fangen nichts mehr oder viel weniger.
Ja, das Problem ist, dass das zeitgleich mit der Dürre, ob das kausal zusammenhängt oder nicht, das weiß ich nicht, das kann man wahrscheinlich auch schwer sagen, aber zeitgleich mit der Dürre ist das Meer stürmischer geworden. Diese Fischer hier, die haben so ganz kleine Kanus, mit denen sie aufs offene Meer fahren, das war auch immer möglich. Die konnten gut vom Fischfang leben. Mittlerweile sagen sie, dass einfach im Durchschnitt nur noch zwei Nächten pro Woche sie es wagen können, rauszufahren. Die Jüngeren machen es dennoch. Manche sterben. Und das nächste Problem, um das auch noch zu nennen, gerade die jüngeren Fischer fischen jetzt immer an den Korallenriffen. Madagaskar hat, glaube ich, das zweitgrößte Korallenriff der Welt. Das ist jetzt nur mal so hingesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ein riesiges, fantastisches Korallenriff, das nach Angaben der Fischer schon praktisch zerstört ist, weil die Fischer in ihrer Not eben an den Korallenriffen fischen, die Netze dort auslegen, darauf rumgehen. Gerade die Jüngeren, die nicht mehr dieses Bewusstsein der Natur haben, in diesem natürlichen Gleichgewicht sehen. Ich habe es gesehen. Tagsüber sind es vor allem ganz junge Fischer, die da hingehen. Und die sagen halt, wenn das Korallenriff weg ist, dann ist die Fischvielfalt weg. Sie müssen immer weiter draußen aufs Meer und es wird immer gefährlicher. Hinzu kommt das Industriefischen draußen auf dem Meer. Da sind dann japanische große Unternehmen, die dort fischen, die zusätzlich das Meer entfischen. Also ich könnte hier noch weiter fortfahren. Sie sehen eigentlich alle Probleme der Welt oder viele globalen Probleme der Welt. Wir sind hier in diesem eigentlich landschaftlich wunderbaren und freundlichen Land im Süden Madagaskars auf dichtestem Raum versammelt. Und sie haben alle auch mit unserer Lebensweise zu tun. Das kommt ja noch hinzu.
Wollte ich gerade sagen, das sind ja apokalyptische Bilder, die Sie da beschreiben. Denken Sie, dass das bei den Menschen in Europa beispielsweise zum Bewusstsein beiträgt? Oder werden wir alle hier durch Krieg, Pandemie, Inflation, somit Krisen überzogen, dass wir unempfänglicher werden, dass wir abstumpfen?
Also ich muss Ihnen schon mal sagen, ich habe ja selten Internet, aber wenn ich ab und zu mal so die Schlagzeilen sehe, dann wird man schon sehr, sehr bitter und traurig und wütend, wenn man sieht, worüber sich dann in Deutschland die Menschen aufregen über, ich weiß nicht genau, ich habe es wirklich nur kurz überflogen, über irgendwelche Masken im Flugzeug. Also das ist einfach so wirklich pervers, wenn man die Probleme dieser Welt sieht und die Probleme von so vielen Menschen. Wir reden ja nicht von ein paar Tausend, wir reden hier in Ostafrika von Millionen von Menschen und die natürlich auch, und dann kommt das Nächste hinzu. Ich frage Sie, ob Sie wissen, ob Sie eine Ahnung haben in diesen Dörfern, wieso der Regen ausbleibt, wieso das Wetter sich geändert hat. Und niemand von diesen Menschen hat irgendeine Ahnung vom Klimawandel. Sie wissen gar nicht, wieso. Sie sagen dann, das muss von der Schicksal sein, das Gott. Aber ich, der als Reporter hier bin, ich weiß ja, das hat auch mit meiner eigenen Lebensweise zu tun, mit der Art und Weise, wie wir in Europa im Westen leben. Madagaskar trägt weltweit 0,01% oder 0,001%, eins von beiden, verzeihen Sie, bei zur weltweiten Klimaemission. Aber ist eines der 10 Länder, die am massivsten vom Klimawandel betroffen ist. Und wenn man das dann vor Ort sieht, dann möchte man die Schlagzeilen in Deutschland eigentlich gar nicht mehr lesen.
Der deutsch-iranische Schriftsteller und Journalist Navid Kermani war das. Er macht sich derzeit im Süden Madagaskars ein Bild von der Hungersnot, der Dürre dort. Herr Kermani, ich danke Ihnen für Ihre Eindrücke.
Ja, bitteschön.
Schönen Tag.